Heute zu Gast hier im Podcast Money Talks, Angela Spocker, leidenschaftliche Unternehmerin im Angestelltenverhältnis, kümmert sich hervorragend um Familie, wie Sohn mit etwas mehr Geld und Tochter mit einem Sinn für Geld und hat einfach wahnsinnige Geschichten zu erzählen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung. Das haben Sie sehr schön zusammengefasst.
Ja.
Vielen Dank.
Sie werden gleich alles ja ausführlicher berichten, was uns noch alles erwarten wird, aber freuen sich auf einen spannenden Eindruck, wie man mit Geld auch anders umgehen kann. Frau Schogger, ich gebe Ihnen mal zum Einstieg ein paar Wortbrocken und ich würde gern wissen, was Ihnen dazu einfällt. Das kann ein Satz sein, das kann ein Wort sein. Einmal im Leben.
Einmal im Leben habe ich mir eine Auszeit gegönnt, eine lange Auszeit gegönnt, würde ich jetzt behaupten. Ja.
Vielleicht irgendwann.
Vielleicht irgendwann sitze ich in meiner kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in Italien am Strand und genieße meine Rente.
Die guten Zeiten.
Die guten Zeiten sind jetzt.
Okay. Und mittendrin.
Und mittendrin befinde ich mich in dieser guten Zeit.
Ja, wunderbar. Herzlich willkommen. Vielen
Vielen
Dank.
Dank.
Sie können das einordnen, andere vielleicht nicht, aber es ist ja eine gute Frage für jemanden, der irgendwie. Wir sehen uns das erste Mal. Gehört habe ich schon viel. Was ich immer sehr geschätzt habe, ist das Lachen.
Oh je.
Ja, es war immer so, Sie haben eine Büroadministration mal gemacht.
Ja, so ist es.
Und dann habe ich immer gemerkt, das gibt es ja gar nicht. Wie kann man so viel lachen? Ich finde es gut. Ich habe jetzt hier so ein Team, dass ich da vorne immer lachen höre. Und ich finde es immer so befreiend, lachen zu können. Konnten Sie es immer?
Immer. Mein Beruf ist immer meine Leidenschaft gewesen, ist immer mein Spaß, meine Freude, mit einer meiner Lebensmittelpunkte.
Okay.
Ich lebe meine Berufe, und genieße die auch. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann muss ich auch über einen Wechsel nachdenken.
Okay. Der stand ja auch mal an jetzt, ne? So ein Wechsel.
Ja, gerade vor kurzem, ja,
Ja,
das ist
weil
richtig.
man in der alten Firma zu wenig gelacht hat oder ihr Sonnenschein nicht zum Vorschein
Genau,
kam.
genau.
Okay.
Es wurde zu negativ, zu frustrierend für mich. Ich habe einfach den Spaß nicht inhaltlich an meiner Arbeit verloren, sondern tatsächlich an dem Umfeld.
Okay.
Das war mir ein bisschen zu negativ, eben nicht mit genug Freude und mit Lachen auch behaftet.
Ja.
Und das waren tatsächlich für mich die Gründe, dass ich gemerkt habe, ich stehe nicht mehr morgens auf und gehe mit voller Motivation und voller Freude und mit einem Strahlen auf dem Gesicht zu meiner Arbeit. Und dann wird es bedenkenswert und dann muss ich was ändern.
Okay. Bewundernswert, wenn man es merkt. Es gibt ja die, die, ich sag mal, dann weiterarbeiten und es nicht merken und dann irgendwann, sag ich immer ein bisschen lapidar, dann holt sie die Krankheit ein, dann müssen sie nicht mehr, also nicht mehr da arbeiten. So lange brauchen wir ja nicht warten, das haben sie ja vorher geregelt.
Der eine mag das sprunghaft nennen, wie meine Eltern zum Beispiel, die dann sagen, Mensch, Kind, kannst du nicht auf deinen Beruf wechseln? Das sehe ich ganz anders.
Ja.
Ich habe immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat und was mir Freude gemacht hat. Ich habe mich auch immer in Berufe gewagt, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Die fand ich aber von vornherein interessant und habe mich dann immer hineingearbeitet, hineingesteigert und glaube, kann auch behaupten, habe es dann auch immer gut und leidenschaftlich auch erledigt.
Ja. Woran merken Sie, dass das nicht mehr funktioniert?
Das merke ich einfach, wie Sie sagen, an meiner Stimmung. Wenn ich nicht mehr lachen kann in meinem Beruf, wenn ich keinen Spaß mehr habe mit dem Kundenumgang, wenn ich da nicht mehr fröhlich drauf zugehen kann, ich einfach merke, ich fahre, wie gesagt, nicht mit Freude zum Dienst, dann stelle ich fest, dass was nicht stimmt.
Okay.
Und dann hinterfrage ich das natürlich auch und frage mich auch selbst, woran liegt das? Warum gefällt es dir nicht mehr? Das trage ich ein Weilchen mit mir rum und dann beende ich das dann auch.
Okay, Große Stärke.
Und dann gab es auch wirklich Dinge, wo man mich dann gefragt hat, das ist doch wohl nicht dein Ernst. Du kommst aus dem Büro und machst jetzt das, hast überhaupt keine Ahnung. Da belese ich mich, da belerne ich oder lerne ich, stürze mich da hinein und mache das bei Learning, bei Doing und bin, glaube ich, auch überall trotzdem erfolgreich gewesen.
Ja, sehr schön, sehr schön. Also
Schon
nicht
viele Berufe
normal.
ausgeübt.
Ja,
Einfach.
ungefähr.
Ja, ich würde so sagen, auch da war Gastronomie dabei, Steuerbüro, Jetzt, wie gesagt, seit 3 Jahren sind es Immobilien. Ich habe einen Künstler in der Familie
Ja.
begleitet, wovon ich auch überhaupt keine Ahnung habe. Ich war mal in der Kosmetik tätig, Gastronomie sehr viel gemacht, Bewirtung, solche Dinge. Also es war eigentlich schon spektakulär, wenn man zurückblickt.
Ja. Und
War viel
hat,
dabei.
jetzt haben wir ja gehört, dass es die Freude ist bei Ihnen, die das denn so auslöst. Also so Gastronomie, vielleicht Bewirtung oder mit den Menschen zu tun zu haben. Hat Geld mal eine Rolle gespielt?
Ich sag's mal so, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, dann kann ich sagen, ich habe meinen Schulabschluss gemacht, meine Berufsausbildung gemacht und dann hat Geld natürlich eine ganz große Rolle gespielt. Ich habe meine Berufsausbildung gemacht, habe 5 Berufe zu dem Zeitpunkt ausgeübt.
Oh.
Ich bin ein sehr aktiver Mensch, ich würde mich als fleißig bezeichnen. Ich habe also meine Lehre als Rechtsanwalts- und Notarsgehilfin gemacht. Bin dann zum Kellnern gegangen, habe dies gemacht, jenes gemacht, noch im Restaurant gearbeitet, am Tresen gearbeitet. Ich habe also ganz viele Dinge nebenbei gemacht, weil ich natürlich als junge Frau das Bedürfnis hat, wie es für eine echte Frau sich auch gehört. Ich brauche Kleidung, ich brauche viele Schuhe. War schon immer leidenschaftlich mit Autos. Ich habe also mit 18 meinen ersten großen BMW gefahren. Und habe ganz, ganz viel gearbeitet, ganz, ganz viel Geld verdient, habe mir auch ein sehr finanziell sportliches Hobby zugelegt, nämlich das Fallschirmspringen, was meine große Leidenschaft war, was ich sagen kann, was finanziell wirklich eine ganz große Aufgabe ist. Man braucht einen Fallschirm, der in den USA gefertigt wird, auf den Körper angemessen, man braucht Kleidung und so weiter. Und so stand ich also als junge Frau so richtig gut im finanziellen Saft natürlich. Mit großem Auto, mit eigener Wohnung, mit meinem Fallschirm, mit meinen Fallschirmreisen. Man muss wissen, im Fallschirmbereich trainiert man eben auch viel im Ausland, weil das einfach in Deutschland viel zu teuer war. Und dann gab es eigentlich, wenn Sie mich fragen, hat Geld eine Rolle gespielt, einen lebensweisenden Moment. Ich hatte nämlich einen sehr schlimmen Unfall mit meinem Fallschirm und zwar in Polen. Und ich habe 1 Jahr lang in Polen im Krankenhaus gelegen mit einem zertrümmerten Bein. In diesem Krankenhaus, in dem ich dort eingeliefert wurde, ein Militärkrankenhaus, dort sprach man kein Deutsch, keiner konnte Englisch sprechen. Das heißt, ich war also 1 Jahr lang ohne menschlichen Kontakt. Ich war in der Zeit 4 Monate in so einer Art Wachkoma, weil da ein bisschen was schiefgelaufen ist bei der OP. Ich konnte mich aber auch nicht erklären, was mit mir nun nicht stimmt. Und dieses Jahr war für mich eigentlich gerade auch in Sachen, also unter anderem in Sachen Geld, ein ganz lebensweisender Moment. Als wenn man also 1 Jahr lang in einem Krankenhausbett liegt mit 6 Männern zusammen im Militärkrankenhaus und davon, ja, würde ich mal sagen, 9 Monate die Decke anstarrt, dann überdenkt man wirklich, man wird gezwungen, sein Leben zu überdenken. Und da habe ich wirklich erst mal gelernt, Bescheidenheit kennenzulernen. Dort gab es keinen Kaffee, dort gab es nicht genug Essen. Das ist natürlich schon sehr lange her. Das ist jetzt mittlerweile fast 30 Jahre her, dieser Unfall. Und dort überdenkt man sein Leben. Und dort habe ich auch über mich nachgedacht, Mensch, du hetzt von einer Arbeit zur nächsten, nur um Geld zu verdienen, Geld zu verdienen. Und jetzt liegst du hier, kannst hoffen, dass du diese Nummer hier gut überstehst. Und habe eigentlich mal festgestellt, wie es sich anfühlt, wenn man keinen Kaffee bekommt, keine Cola bekommt. Es gab dort zum Frühstück 2 Scheiben Graubrot mit also ohne Belag, nur mit Butter. Und abends gab es 2 Scheiben Graubrot, da gab es 2 Scheiben Wurst dazu. Und mittags gab es eine Kelle Reis. Und zwar immer im Wechsel hellen Reis oder wilden Reis. Und das war's. Und so habe ich also 1 Jahr dort gelebt. Bin dann erfreulicherweise nach 1 Jahr zurückgekommen. Man muss nochmal vielleicht dazu wissen, ich bin in einem militärischen Hochsicherheitstrakt gestürzt und dadurch gab es keinen Kontakt nach Deutschland. Also ich durfte nicht ausreisen und war auch gar nicht transportfähig. Aber es ging also nur über Konsulat und Botschaft und meine Eltern, meine Familie, meine Freunde. Niemand durfte auch Kontakt zu mir aufnehmen, weil man nun vermutet hat, ich bin also ein Spion, der von oben in diesen Sicherheitstrakt, in diesen militärischen stürzt.
Also
Das
mit
war
dem
der.
Fallschirm in diesen
Genau.
Sicherheitstrakt gestürzt.
Ausgerechnet in dieses
Ja.
kleine, in diesen kleinen, in dieses kleine geschützte Feld bin ich also tatsächlich hineingeschmettert. Und da das eben Hochsicherheitstrakt des Militärs war, hat man also wirklich gedacht, ich hätte da politische Absichten.
Okay.
Ja, und habe also ein Jahr lang, ich wurde nicht gewaschen, mein Bett wurde nicht gewechselt. Ich bin also dann nach einem Jahr völlig
Ein Jahr.
verwahrlost. Ja, es ist ein langes Jahr. Wenn
Ja.
auch niemand mit einem spricht,
Ja.
ist das ein langes Jahr. Ich bin dann also tatsächlich irgendwann dann nach Deutschland zurück. Völlig verwahrlost, stinkend, schmutzig in meiner Kleidung, die ich ja vor einem Jahr schon anhatte. Weil mehr hatte ich ja nicht mit als einen Trainingsanzug, mit dem wir also Fallschirmspringen gegangen sind. Bin dann also zurückgekommen und da muss ich wirklich sagen, dieses Jahr war wirklich für mich lebensweisend in jeglicher Hinsicht. Ob es meine Arbeiterei ist, ob es mein Ansinnen vom Geld ist. Also das hat sich dann eigentlich alles total gewandelt. Ich bin dann zurückgekommen und man hat einen Riesenempfang für mich gestaltet mit einer riesen Kaffeetafel, mit haben meine Eltern Kuchen und Torten und Kaffee. Ich habe also das erste Mal nach einem Jahr an einer Tasse Kaffee gerochen und war also der glücklichste Mensch dieser Erde. Ich habe, glaube ich, 10 Tassen Kaffee getrunken. Das war ja so toll, also es war ja so aufregend, mich an diesem Kaffee zu erfreuen. Und dann gab es auch noch Kuchen in Saus und Braus mit Sahne und Obst. Also es war für mich wirklich ein Highlight. Meine Mutter hat mich dann abends, nachdem die Gäste weg waren, werde ich nicht vergessen, mit einem Waschlappen, mit Nivea-Duschgel abgewaschen. Und da habe ich wirklich gedacht, boah, das war also wie Geburtstag und Weihnachten und Ostern und alles auf einen Haufen. Und ab da kann ich eigentlich sagen, hat sich meine Einstellung zum Geld gänzlich geändert, zur Arbeit geändert, zu allem eigentlich geändert. Es gab dann eine Zeit, in der ich so, ja, würde ich mal sagen, auf die Deutschen geachtet habe beim Einkaufen in der Stadt. Diesen ganzen Luxus, diesen ganzen Überfluss, den wir haben, der hat mich teilweise sogar schon wütend gemacht. Dass man Menschen in der Stadt sieht, die einen Döner essen und die Hälfte fliegt in Mülleimer, wo ich dann natürlich immer gleich gedacht habe, Gott, da hätte ich mir die Finger nach geschleckt, wenn ich diesen halben Döner dort gehabt hätte. Oder ja, all das, was wir haben, Dusche. In Polen gab es keine Toilette, da gab es einen gefliesten Boden, da waren hunderte HT-Rohre drin. Da haben die Herren sich verewigt. Ich habe mich hingestellt, musste laufen lassen, war denn so.
Ja.
Ich konnte dort keine Zähne putzen. Und wenn man dann in
Ein
dieses
Jahr.
reiche Deutschland zurückkommt
Ja.
und all diesen Toiletten, Spülung, warme Wohnung, tolles Bett, wenn man dann all dieses hat, man fühlt sich ja wie die Prinzessin im Paradies. Und das hat ganz, ganz viel verändert. Seitdem habe ich also wirklich keine Leidenschaft mehr zum Geld entwickeln können, weil ich einfach mit kleinen Dingen zufrieden und dankbar bin. Und das hat Gott sei Dank auch bis heute angehalten. Man hat mich dann natürlich gefragt, so, was machst du denn jetzt jobmäßig? Ich sage, ich mache da erstmal gar nichts. Ich bin ja erstmal dankbar an das Leben. Man war in Polen schon bereit, mein Bein zu amputieren. Da war also die Flex schon angeworfen. Da bin ich gerade noch so von weggekommen, weil sich dort jemand für mich stark gemacht hat vom polnischen Militär, mit denen wir dort trainiert haben. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, jetzt wirst du erstmal dein Leben dankbar ans Leben sein und das auch genießen. Dann habe ich also als erste Amtshandlung nach meiner Rückkehr alles verkauft, was ich habe, meine ganze Wohnung ausgeräumt, von Besteck über Blumen und Möbel. Ich habe also alles verkauft, was ich hatte, mein Erspartes genommen und bin dann tatsächlich ein Jahr allein nach Amerika gefahren, habe mir dort einen Van gemietet, habe ganz oben am Highway 1 angefangen. Bin den ganzen Highway 1 runtergefahren, habe mir die ganzen Points angeguckt, die es gibt. Das Ganze hat sich auch ein Jahr gezogen, tatsächlich. Es hat mir alles überhaupt nicht gefallen. Los Angeles und Las Vegas und alles ist so stressig und hektisch und gerade nach meinem einen Jahr mit mir allein sein. Hab dann entschieden, komm, fährst mal weiter runter nach Mexiko, ins arme Mexiko, bin an die Spitze Mexikos gefahren, nach Cabo San Lucas. Dort habe ich dann
Ja.
3 Monate Tiefseeangeln gemacht, habe mich 3 Monate auf Booten getummelt, habe Malis geangelt und fand das Leben ganz wunderbar. Immer dankbar daran, dass ich überhaupt noch da bin, dass ich mich mit meinen Beinen einigermaßen vorwärts bewegen kann. Und diese Zeit dort in Polen, die ich natürlich niemandem gönne, also wünsche meinem ärgsten Feind nicht, hat für mich ganz, ganz massiv alles verändert, ob das mein Streben nach viel Geld verdienen ist, nach Luxus ist. Es ist heute noch so, zum Beispiel, dass ich im Supermarkt stehe in der Schlange und ich muss warten und habe mein Körbchen vor mir. Eine Freundin steht neben mir und dann gucke ich so in mein Körbchen und das passiert mir heute noch regelmäßig. Und dann spreche ich laut vor mich hin und sage, ach, ist das nicht toll, dass ich alles einkaufen kann. Milch und Schokolade und Wurst. Und habe ich mir noch einen Steak gegönnt, meine Güte. Und dann guckt meine Freundin mich wirklich an und fragt mich wirklich, ob alles in Ordnung bei mir ist, oben in meinem
Soll ich jemanden anrufen?
Genau. So sieht es aus, aber das war, glaube ich, für mich ganz, ganz positiv. Und deswegen, wenn man mich heute fragt, ja, wie stehe ich zum Geld, dann kann ich wirklich sagen, hat das Geld keine Bedeutung mehr für mich. Wenn ich heute meinen Beruf mal wechsle und ich bin als Angestellte tätig, dann kann sich jeder Arbeitgeber, glaube ich, nur über mich freuen. Wenn ich nach meinen Gehaltsvorstellungen gefragt werde, dann sage ich also ganz offen, so, das muss ich an Miete bezahlen. Dann muss ich mich noch ernähren im Monat und ich reise wahnsinnig gern. Und einmal im Jahr möchte ich auch ganz schön in den Urlaub fahren. Wenn Sie das einmal zusammenrechnen, und das mir als Netto einmal formulieren, was dort bei Ihnen übrig bleibt, dann kann der Arbeitgeber das selbst entscheiden.
Also, tolle Geschichte von möchte man nicht erleben,
Genau.
aber vielleicht muss man es erleben,
Ein bisschen wenigstens.
damit man zu dieser Einstellung kommt, ne?
Ein
Weil
bisschen.
es kreist ja viel ja, was machst denn du? Also wir definieren uns ja über Berufstätigkeiten und eigentlich, wenn wir uns über Berufstätigkeiten definieren, meinen wir auch Einkommen. Da reden wir nicht so drüber, aber das meinen wir irgendwie so. Und das finde ich jetzt ganz spannend. Auf der einen Seite haben Sie gesagt, das gönne ich meinem ärgsten Feind nicht. Auf der anderen Seite höre ich aber auch raus, gut, dass das passiert ist. Also nicht der Moment, ne? Nicht im
Auf
Bett
keinen
liegen
Fall,
und an die
nein.
Decke starren, das meine ich jetzt nicht und auch nicht die Scheibe Schwarzbrot oder Graubrot. Aber diese Einstellung zum Leben zu gewinnen, hätte man wahrscheinlich nicht, wenn
So
man
ist
das
es.
nicht erlebt hätte, oder?
Ja, so ist es. Ich war vorher das ganz deutsche Paradebeispiel. Schaffen, schaffen, schaffen. Großes Auto fahren, viel Geld haben, das Geld türmen. Das ist heute, geht gänzlich an mir vorbei. Ich möchte essen, trinken können im Monat. Ich möchte einmal im Jahr in Urlaub fahren. Ich muss meine Miete bezahlen können. Ich muss am Ende des Monats mit meinem Einkommen auskommen können. Wenn da mal ein bisschen was überbleibt, dann freue ich mich. Dann gönne ich mir was, so wie jetzt im März. Mensch, da ist ein bisschen was übergeblieben. Dann kaufst du dir wirklich, habe ich mir so ein neues Schlauchgerät für einen Gartenschlauch gekauft, habe ich mir dann tatsächlich gegönnt. Ansonsten habe ich überhaupt keine Leidenschaft für, ich muss Schmuck haben, das Kleid, was ich anhabe, ist 6 Jahre alt, ich brauche keine Kleidung, ich brauche keine Schuhe. Das ist alles für mich völlig ohne Wert geworden.
Wenn jetzt die
Das,
Frau Stocker auf die junge Angela
ja,
zurückguckt, ist das komisch?
das ist total komisch. Ich bin natürlich immer noch sehr aktiv und beruflich auch sehr aktiv, aber nicht mehr mit der gleichen Intention wie damals, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt für mich ordentlich was aufhäufen und ansparen und muss ein luxuriöses Leben führen. Heute sind andere Hintergründe, die dort bestehen. Heute lebe ich meinen Beruf, ich freue mich über meine Arbeit. Ich weiß, dass ich anderen damit Gutes tue. Im Moment zum Beispiel bin ich wieder für meinen Sohn tätig und in Immobilien tätig. Und jetzt ist es wirklich mein Ziel, bevor ich in Rente gehe, meinem Sohn einen gesunden Immobilienstand zu hinterlassen, B-Stand zu hinterlassen, dass der wirklich die Freiheit hat, irgendwann auch mal zu sagen, so, ich trete jetzt mal einen Schritt kürzer, ich habe meinen Immobilienbestand, davon kann ich gut leben, ich muss nicht mehr, so wie er es jetzt auch tut, 7 Tage die Woche arbeiten, um wahnsinnig viel Geld zu verdienen. Das ist jetzt meine Intention hinter meinem Beruf, das zu schaffen, nochmal zu sagen, bevor ich in Rente gehe. Wenn ich schon meinen Kindern kein Geld vererben kann, kann ich zumindest meine Arbeitskraft spendieren und dort sagen, so, das habe ich geschaffen. Damit kann er jetzt auch irgendwann gut sein und ruhig seinem beruflichen weiteren Dasein entgegensehen.
Das ist ja nun, Ihr Sohn ist, von dem ich spreche, ist Künstler.
Genau.
Nun ist das für Künstler ja gar nicht so einfach, mit Geld irgendwie so in Berührung bekommen. Also wenn man jemanden fragt, der Kunst studieren würde, als ein Extrembeispiel, dann sagt man, 98% können davon nicht leben. So, das ist ja bei vielen Künstlern so. Nun hat ihr Sohn das Glück, dass er davon leben kann aktuell, aber es wird viele Zeiten gegeben haben, wo er es nicht konnte. Also das andere von Frau Stocker, also am Anfang viel und jetzt hat es keine Bedeutung mehr, das dürfte sich jetzt gerade umgekehrt haben bei Ihrem Sohn.
Absolut. Also ich würde sogar behaupten, meinen Sohn als sehr vermögend bezeichnen zu können, weil er eben nicht nur auf seiner künstlerischen Tätigkeit herumreitet, sondern nebenbei noch ganz viele unternehmerische Flausen im Kopf hat, die sehr erfolgreich sind auch. Und das ist eigentlich ganz witzig, dieses Zusammenleben jetzt auch mit einem super vermögenden Sohn, mit einer armen Mutter als Kirchenmaus, die da dran steht. Da kollidieren schon viele witzige Dinge, wofür ich natürlich kein Verständnis habe. Wenn man natürlich so viel Vermögen wie er betreut auch, dann schüttel ich immer nur mit dem Kopf und denke, Gott, das möchtest du gar nicht, das möchtest du gar nicht. Mir Gedanken zu machen, wie ich sechsstellig meine Einkommensteuervorauszahlung leisten kann und. Oder all diese Dinge, die eben bei viel Einkommen dranhängen, die möchte ich um Gottes Willen, also möchte ich nicht tauschen. Und ich würde sogar so frech sein und behaupten, dass es mir von meiner Seele und meinem Geist besser ergeht mit wenig beziehungsweise gar kein Geld als meinem Sohn, der wirklich vermögend ist und viel und hat und sich wirklich fast alles leisten kann, würde ich fast behaupten, dass ich besser dastehe.
Ich habe immer so die Idee, dass wenn man schon Geld hat, dass man eine Liebe dazu haben muss. Also jetzt meine ich nicht Liebe wie Beziehung, aber ich muss eine Wertschätzung haben, ich muss es ordentlich betreuen, weil es halt auch dieses Beispiel gibt, wenn ich plötzlich im Lotto gewinne und ich gehe nicht sorgsam mit dem um, geht's wieder weg. Die Gefahr ist ja bei Künstlern auch, dass
Absolut.
sie das gar nicht so wert sind. Sie machen das ja meistens aus ihrer Leidenschaft heraus. Also ihr Sohn macht jetzt Musik, dann ist es ja die Leidenschaft entweder des Gesangs oder des Hörens oder solche Leidenschaften wird er haben, aber nicht wegen des Geldes.
Ganz genau, so ist
Wenn
es.
jetzt das Geld kommt, erschreckt das?
Das erschreckt auf jeden Fall, wie das natürlich auch, sage ich mal, bei einem jungen Mann natürlich auch so ist, der auch natürlich bescheiden aufgewachsen ist. Also es hat ihm sicherlich nie an was gefehlt, aber der auf einmal vor einem Berg Geld steht, ist das natürlich verständlich, wenn so ein Junge sagt, der genauso eine Leidenschaft für Autos hat, zum Beispiel wie ich, der dann natürlich sagt, so, jetzt muss ich aber mal ein schnelles Auto haben und jetzt muss ich mal dies und jetzt muss ich einen tollen Urlaub und alles und jetzt kann ich mir endlich mal die Turnschuhe kaufen, über die meine Mutter immer gemeckert hat, weil sie über 200 Euro kosten. Das hat er natürlich dann erstmal getan, ganz klar. Und hat auch seiner Mutter was Gutes getan. Er hat uns dann für unsere Familie ein schönes Häuschen gekauft, in dem wir wohnen dürfen. Er ja weniger, weil er natürlich viel unterwegs ist. Aber jetzt kommt so natürlich im Laufe der Zeit natürlich auch sein wirtschaftliches Denken durch, dass er sich natürlich auch überlegt, so, ich habe jetzt diesen Sommer in meinem Leben erreicht, verdiene wahnsinnig viel Geld. Und im künstlerischen Bereich ist es natürlich auch so, dass das morgen ganz schnell vorbei sein kann, dass seine Kunst eben nicht mehr gewünscht wird. Das geht ja von einem Tag auf den anderen, ist das verloren. Und da muss ich staunen und auch stolz sein. Deswegen sage ich, er lässt sich eben nicht nur so auf seiner künstlerischen Ader aus, sondern ist wirtschaftlich auch wirklich ganz aktiv, zweite und dritte und vierte und fünfte Standbeine zu schaffen, wirtschaftlich, wo er eben weiß, sollte mein künstlerischer Beruf nicht mehr erfolgreich sein, habe ich vorgesorgt und kann trotzdem weiter in dieser finanziellen Ebene leben. Und das hat er auch
Sehr
getan.
ungewöhnlich für Künstler, also sehr weitdenkend für
Ja,
Künstler.
das tut er auf jeden Fall.
Hat einen Beruf erlernt.
Das ist ganz witzig. Oma und Opa, seine Oma und Opa und sagen immer ganz süß, die sind nun mittlerweile schon 80, die sagen immer, Mensch, der Junge hat ja nicht mal einen ordentlichen Beruf. Er hat also sein Abitur gemacht und dann ging diese künstlerische Geschichte schon los und hatte eigentlich keine Gelegenheit. Ich bin natürlich hinterhergelaufen, so, Kamerad, wie sieht's aus hier mit Studium jetzt? Ne? Schließlich hat Mutti dich hier alleinerziehend durchgezogen bis zum Abitur, jetzt wird studiert. Also dazu ist es überhaupt nicht mehr gekommen. Und umso mehr ist es erstaunlich, wie er heute in der Lage ist, hat ein super mathematisches Gedächtnis auch, konnte von Anfang an BWAs sofort lesen,
Okay.
erkennen, deuten. Also da staune ich immer wieder, wenn man sagt, hier der Künstler, der ja so ganz kreativ ist, der aber auch knallhart sich eine BWA anschaut und nach 3 Minuten sagen kann, wo der Fehler im System sitzt,
Okay.
weil er einfach den Blick dafür hat und das Auge auch dafür hat. Also er ist da schon sehr besonnen mittlerweile, erfreulicherweise. Am Anfang muss es so sein, da muss sich ein junger Mann austoben und all diese Spirenzchen sich zulegen, die man so braucht als junger Mann, was man sich immer gewünscht hat.
Ja.
Aber heute ist es wirklich so, dass er sehr besonnen seine wirtschaftlichen Unternehmen, die sehr erfolgreich sind, auch sehr genauso leidenschaftlich betreut wie seine künstlerische Tätigkeit. Und da hat
Bewundernswert.
er auch richtig Spaß und Freude auch dran.
Ja, bewundernswert.
Also auch dort passiert es jetzt, dass alles aufgestockt werden muss an Personal, vergrößert werden muss, umgedacht werden muss. Da haben wir also auch mit allen Betrieben mal ganz klein angefangen. Die sind alle super groß geworden und da ist er jetzt auch sehr aktiv und betreut diese wirtschaftlichen Unternehmen
Weil
sehr
in
erfolgreich.
der Vorbereitung auf so ein Gespräch guckt man ja dann so ein bisschen, was macht denn jetzt Frau Stocker? Und dann sehe ich, also ich habe schon allein 4 Geschäftsführertätigkeiten gefunden.
Das ist
So.
ja ein Skandal.
Was? Und dann habe ich
Aber es
gedacht,
ist.
dass das eine Geschäftsführertätigkeit ist ja so eine Art angestellt und also so ein bisschen
Ja.
selbstständig. Das ist ja so ein Zwitterding und in der Ausübung von familiären Beziehungen ist es ja nochmal wieder ganz anders.
Genau.
Aber das ist ja schon mal ein Blumenstrauß, ne? Von Immobilien haben Sie gesagt, bis ich habe was von Klamotten da verstanden. Das eine kann ich nicht erklären, Brand That Remains, aber es gibt eine Veranstaltungs GmbH.
Genau.
Also das ist ja schon ein ganz großer Blumenstrauß.
Also ich habe tatsächlich mit dem Sohn in den Kinderschuhen in dieser Musikbranche begonnen. Und wir haben immer jedes Jahr eigentlich überlegt, dass wir Teile aus dieser Musikbranche, die wir erst lernen mussten, tatsächlich selbst übernehmen können. Und da gibt es, Sie sprechen hier Brand That Remains an. Das ist zum Beispiel ein Betrieb, da hat mein Sohn so die, wenn man dann bekannt wird, hat man auch Merchandise-Artikel, T-Shirts,
Ja,
Tassen,
ja,
Cappies,
ja,
was
ja.
die Künstler alles so dann von sich verkaufen. Und da gab es natürlich auch jemanden, der dem Sohn das alles gemacht hat und für ihn bereitgestellt hat. Und dann ist es so typisch, mein Sohn zu sagen, Mutter, das machen wir jetzt selbst.
Ja.
Und dann sage ich natürlich offen, wie ich für alles bin, klar, machen wir es selbst. Und dann fahren wir zum Notar und dann wird eine Gesellschaft gegründet und dann werde ich zur Geschäftsführerin gekürt. Und dann ruft der Sohn 6 Wochen später an und sagt, und Mutter, wie läuft's?
Ja,
Das ist so mein
hast du
Sohn.
meine Tasse verkauft?
Hast du, wie läuft's denn jetzt? Und dann sitze ich dann da. Ja, Mensch, für sowas braucht man ja dann erstmal einen Online-Shop. Und jetzt muss man ja erstmal jemanden finden, der die Textilien bedruckt irgendwie. Und dann gehe ich in die Spur und dann recherchiere ich und recherchiere ich. Und gerade dieser Betrieb ist heute so groß und beschäftigt, ich glaube jetzt im Innendienst 20 Personen, die deutschlandweit verstreut sind. Wir haben ein
Wahnsinn.
wahnsinnig großes Lager bei München, die den Versandhandel betreiben, wo also Hunderte arbeiten. Dieses Projekt zum Beispiel hat so angefangen, komm Mutter, das machen wir selbst, sagt der Sohn. Ich setze mich hin, überlege, was können wir tun? Und es wächst und gedeiht und gedeiht. Und heute ist dieser Betrieb imstande, halt diverse Künstler zu betreuen. Das war auch immer das Ziel damals schon.
Ach,
Wir
nicht nur
probieren das
für
heute mal für mich
okay.
aus. Und wenn
Ja.
das gut läuft, dann bieten wir dieses Konzept einfach mal auch anderen Künstlern an. Und es ist heute also fast jeder namhafte Künstler Deutschlands bei dem Sohn in diesem Betrieb verpflichtet und macht dort sein
Sehr gut.
Merchandise-Programm.
Sehr gut. Sehr gut. Also
Und
er
genau das
kann.
Gleiche machen wir gerade als letzte Amtshandlung mit diesem
Ja.
Immobilienbetrieb eben, dass ich vorhin gesagt habe, das ist jetzt nochmal mein Ziel, diesen kleinen Mini-Immobilienbetrieb dann doch nochmal auf den Weg zu bringen, damit ich dann entspannt meine Rente in Italien verbringen kann.
Warum Italien?
Auch ich weiß es nicht. Ich habe es mir dort ein Eckchen ausgesucht. Dort leben Freunde von mir und das ist auch das Ziel von Freunden, dort zu leben. Ein paar sind schon da. Ganz kleines, unbekanntes Dorf, fernab vom Tourismus. Und Dort sind einige schon, haben die Freude, schon in Rente zu gehen, dort schon zu leben. Andere ziehen jetzt nach, gucken sich dort schon Immobilien an. Und da habe ich gedacht, oh Mensch, das wird eine ganz nette Runde dort, wenn wir dann alt sind und dort sitzen. Das stelle ich mir ganz spannend vor.
Okay, ja. Also auch
Auch,
hier nicht der Ort, sondern die Menschen.
genau. Und
Okay.
dort, auch dort stelle ich mir vor, natürlich nicht ganz inaktiv zu sein, sondern ich habe mir gedacht, man kauft ein schickes Häuschen in meiner Funktion jetzt meines Immobilienbetriebes. Daneben gibt es ein winzig kleines Nebengelass mit zwei, drei Zimmerchen und einer kleinen Terrasse. Und dieses große Haus, das würde ich als Airbnb bewirtschaften,
Okay.
für den Sohn natürlich,
Ja.
würde ihm das Geld nach Deutschland schicken für meine Vermietungstätigkeit dort in Italien. Einfach nur mit der Prämisse zu wissen, ich kann dieses kleine Nebengelass dort genießen und meine Rente, aber würde auch da gern meinem Sohn die Vermietung dort eines Airbnb übernehmen, das dort vor Ort betreuen und ihm die Mieteinnahmen zukommen lassen. Ich brauche sie nicht, die
Ja, ich wollte gerade
Mieteinnahmen.
sagen, Sie sind ja sehr konsequent.
Oh
Also das, was
ja.
ich raushöre, jetzt haben Sie diese Erfahrung ja gemacht und jetzt könnte Geld ja verleiten. Und jetzt fange ich wieder diese alte Angela an, rauszuholen.
Auf keinen Fall.
Okay,
Auf keinen
bewundert.
Fall. Ich arbeite sehr viel,
Ja.
zu viel, auch für meinen Geschmack. Das überdenke ich auch immer wieder und sage, Mensch, du fällst dir wieder in alte Muster zurück. Aber ich strenge mich wirklich an, weil das Problem ist auch, ich arbeite auch von zu Hause aus. Da kann man auch den Absprung nicht gut schaffen, immer ins Private. Aber ich habe da jetzt eine Tür einbauen lassen in mein Büro. Und strenge mich an, wirklich auch abends zu sagen, so, diese Tür bleibt jetzt zu. Du lässt dich nicht mehr verleiten, weil ich wäre jetzt auch der Typ, mich abends dann noch an den Rechner zu setzen. Och Mensch, hast nichts weiter vor, dann kannst du auch ein bisschen arbeiten.
Ja.
Das wäre so meine typische Masche. Und das muss wirklich ein Ende haben und möchte ich auch nicht mehr und mache ich auch nicht mehr. Ich habe immer meine 60, 70 Stunden Arbeitswoche und da arbeite ich stark daran, das zu reduzieren. Aber nicht, weil ich mich da durchquäle oder eben mit der Intention, ich muss viel Geld verdienen, sondern weil ich meine Arbeit immer lebe und mit Leidenschaft eben auch mache. Also es macht mir einfach auch Spaß. Es ist einfach auch mein Hobby. Und jetzt diese Aufgabe, das ist natürlich auch so ein bisschen meine eigene Motivation. Mit diesem Betrieb Merchandise hat es geklappt. So, Mutti, jetzt kümmere dich mal, mach da mal was, das wollen wir selber machen. Das gleiche Spielchen wiederholt sich jetzt gerade. So, hier hast du jetzt eine Immobilien GmbH. Jetzt mach mal. Und das ist für mich natürlich auch so ein bisschen meine eigene Motivation und mein Antrieb, meinem Sohn natürlich zu zeigen, dass seine alte Mutter auch das noch vor dem Renteneintritt noch, das werde ich noch hinbekommen, diesen Betrieb so groß zu machen oder seinen Immobilienbestand so auf den Weg zu bringen, dass er davon vielleicht mal gut leben kann.
Wie ist man oder wie sind Sie oder wie ist Ihr Sohn auf die Idee gekommen, dass es Immobilien sein müssten? Das könnte ja als Alternativen geben. Der eine sagt, ich mache Aktien, der andere sagt, ich mache Online-Handel auf mit Trading-Fonds, ETFs und ich
Ja.
weiß nicht was. Wie ist man auf Immobilien gekommen?
Ja, also wir teilen, glaube ich, da auch unsere Leidenschaften. Natürlich hat der Sohn schon viel versucht, auch mit Aktien und so weiter, aber dafür braucht man natürlich auch viel Zeit. Daran mangelt es schon. Das hat also nicht gut funktioniert, macht ihm Spaß, aber er sagt, dafür brauche ich mehr Zeit, mehr Leidenschaft, die ich dort einbringen kann. Wir teilen unsere Leidenschaften, schnelle Autos, schnelle Motorräder und wir teilen auch die Leidenschaft Immobilien.
Okay.
Wir lieben einfach Immobilien. Wir fahren tatsächlich mit dem Auto gemeinsam durch Städte und erfreuen uns toller Häuser, moderner Häuser, schicker alter Villen, wo wir wirklich anhalten und sagen, boah, sieht das nicht toll aus. Also wir lieben es, Immobilien anzuschauen. Wir lieben Besichtigungstermine, in denen wir uns Immobilien anschauen. Wir sind ganz kreativ, was man aus so einer Immobilie machen kann. Dieses Häuschen, was der Sohn jetzt für uns, für die Familie gekauft hat, haben wir auch komplett auf links gedreht, alles neu gemacht. Und ich bin da so der Kreativpart vom Inneninterieur und wir haben da richtig Spaß und Freude dran.
Okay, also es geht gar nicht so sehr, was ich raushöre, es geht gar nicht so sehr, ach, ist der Quadratmeterpreis hier in der Lage gut und lässt
Genau.
sich das weitervermieten, sondern es ist die Liebe zum Detail. Es ist
Genau.
so, wie sieht das aus? Was kann man daraus machen?
Da sind wir eine gute Mischung. Mein Sohn ist natürlich der, der auf die Zahlen guckt, der sagt, rentiert sich ja, nein, ist ein gutes Renditeobjekt, machen wir. Und dann komme ich aber ins Spiel mit der Betreuung, mit der Verwaltung. Ich habe dann schon 10 Ideen. Mensch, wenn die mal ausziehen, dann machen wir hier, pflanzen wir noch das Dachgeschoss, öffnen wir, dann machen wir Spitzdach in die Wohnung und dann machen wir eine schicke Galerie oben rein und dann vermieten wir neu und so ergänzt sich das sehr gut.
Okay.
Also der Sohn hat natürlich den vollen Blick auch auf die Zahlen, aber ich sage mal, das teilt sich sehr gut auf. Ich schaue nach Immobilien, nach Objekten, präsentiere ihm das, stelle ihm das vor, was hältst du davon? Er prüft die Zahlen, wenn wir dann beide uns einig sind, dann geht das über die Bühne. So.
Ja, spannendes, spannendes Zusammensein.
Ist nicht immer einfach, mit einem Familienmitglied zusammenzuarbeiten.
Nee.
Will ich gar nicht behaupten, aber wir waren auch schon mal getrennt in seiner Laufbahn beruflich und dass ich eben fremdgegangen bin, so wie jetzt die
Ja.
letzten 2 Jahre. Aber nun haben wir wieder zusammengefunden und wissen einfach auch, wie man es familiär auch besser macht, dass man
Aber
gut miteinander
das
auskommt.
ist oft eine Übungsphase.
Ja.
Also und das weiß ich jetzt, weil in der Familie meiner Frau, sie selber hat Kunst studiert, sie hat sehr gute Musiker in ihrer Familie, die sehr, also einer der besten Gitarristen für neue Musik ist. Aber es ist halt schwer, damit Geld zu verdienen. Und was ich dann auch noch feststelle, es ist gar nicht so leicht, mit einem Künstlerego auch zusammenzuleben. Und nicht, dass ich jetzt das gegen meine Frau spricht, aber ich halt diesen Einblick habe, dass ein Künstler natürlich auch kreativ sein muss, aber das lässt sich in seinem Ego manchmal nicht ausschalten.
Ja.
Das heißt, die Kindheit ihres Sohnes wird auch wilder gewesen sein. Sie haben, glaube ich, noch eine Tochter, ne?
Genau.
Die ist vielleicht handzahmer gewesen. Aber auch nicht so kreativ.
Absolut. Und
Ja.
auch noch mal eine ganz andere Schiene als mein Sohn und ich.
Ja.
Auch gerade, wo wir über das Geld gesprochen haben, auch da sehr witzig. Wie gesagt, der Sohn vermögend, die Mutter eine arme Kirchenmaus und dann haben wir noch so eine Mittelschiene, die Tochter.
Ja.
Ist also auch ganz witzig. Die Tochter hat, glaube ich kann es noch nicht genau orten, was sie für einen Bezug zum Geld hat. Seitdem sie ein kleines Mädchen ist, ist jeder 5-Euro-Schein von Oma, von Opa fürs Auto sauber machen zu Ostern wird gesammelt. Das hat sie getan, getan. Mit 10 Jahren habe ich irgendwann, bin ich in ihr Kinderzimmer und habe gesagt, du, das finde ich eigentlich nicht so schön, dass hier so viel Bargeld in deinem Zimmer rumliegt. Habe ihr also erklärt, was ein Girokonto ist, wie man das so macht mit der Karte. Und ich konnte sie also überreden, dieses Geld zur Bank zu bringen. Und dann haben wir also einen Banktermin gemacht. Sie 10, kann kaum über den Schalter schauen und legt dieser Bankberaterin, die uns dann begrüßt hat, also gewickelte Rollen wie in einem Mafia-Film mit Gummiband rum, legt sie also die Rollen oben auf den Tresen und sagt, jede Rolle hier sind 500 Euro, brauchen Sie nicht nachzuzählen, habe ich schon gemacht, hat sie Lütteln gesagt.
Ja.
Und die hat sich natürlich königlich amüsiert. Die Bankberaterin hat sich dann entschuldigt, dass das ihr Beruf ist, dass sie es nachzählen muss. Also die Tochter ist noch mal ganz anders als der Sohn und ich. Wir würden
Okay.
uns freuen, wir hätten ein Stückchen von ihr. Die hortet, seitdem sie klein ist, also ihr Geld, das wird gehortet, gehortet. Die ist jetzt gerade 18 geworden, vor 2 Wochen und hat sich also zum Ziel gesetzt, sie möchte also auch, wenn sie 18 ist, ihre erste Eigentumswohnung kaufen. Und das Eigenkapital hätte sie dann jetzt also auch parat. Sie verdient jetzt in der Ausbildung recht gutes Geld, wohnt in einem Wohnheim für 100 Euro im Monat Miete, was sie unfassbar viel findet. Also das ist schon eine Menge Miete, wo ich immer denke, gut,
Gut,
wenn 100 Euro viel Miete ist,
zu Hause was umsonst.
ja, aber dieses Wohnheim, wie gesagt, ist ja jetzt schon 100 Euro im Monat. Und so stapelt sich bei der Tochter also das Geld monatlich auf ihrem Konto. Das heißt, die wäre also jetzt in der Lage, mit 18 Jahren sich tatsächlich durch ihr bestehendes Eigenkapital, was sie hat, eine Eigentumswohnung zu kaufen.
Okay.
Und das ist auch der Plan. Und meine Tochter hat so gar nichts von meinem Sohn und mir. Wir sind auch trotzdem so, dass wir beide sagen, der Sohn und ich, Mensch, wir wollen auch den Spaß am Leben haben und wir gönnen uns auch mal was und wir geben das aus. Das ist die Tochter gar nicht. Also das ist eine witzige Konstellation. jetzt stellen Sie sich zusammen vor oder vor, wir sind zusammen in Urlaub gefahren, wir drei, diese drei
Ja.
verschiedenen geldansichtigen Menschen. Und es geht also los, dass wir eine Fernreise machen und der Sohn selbstverständlich die erste Klasse bucht zum Fliegen.
Ja.
Und meine Tochter und ich uns alle schon mal maßlos aufregen. Also das muss ja jetzt wirklich nicht sein. Also so, das ist ja wirklich Überfluss. Und das gibt's doch gar nicht. Wir können auch in der Holzklasse fliegen. Wir kommen trotzdem da an. Also Riesendiskussionen am Flughafen. Der Sohn hat es bewusst uns gar nicht mitgeteilt, weil er ganz genau weiß, was ihn erwartet. Dann sind wir also in dieses Flugzeug gestiegen und fanden es natürlich auch ganz totschick. In der ersten Klasse waren wir ganz begeistert mit Tischdeckchen und
Ja.
Porzellangeschirr. Ach, wir fanden das ganz super und haben das also natürlich, das belächelt der Sohn dann natürlich, der es nicht anders gewohnt ist. Aber dann gehen wir essen, zum Beispiel im Urlaub, und wir sehen die Speisekarte und suchen uns was aus. Und die Tochter sagt dann ganz klar, also hier essen wir auf gar keinen Fall. Habt ihr gesehen, dass das Steak hier 16 Euro kostet?
Ja.
Regt die sich dann also auf? Der Sohn lächelt wieder. Ich befinde mich so im Mittelfeld.
Wenn es schmeckt, ne? Wenn es
Genau.
schmeckt, kann man es ja mal
Wenn es
ausgeben.
schmeckt, können wir es aber machen. So. Also es ist eine ganz witzige Konstellation, wenn wir wirklich in den Urlaub fahren, diese drei verschiedenen Ansichten zum Geld zu erleben, das ist wirklich zum Totlachen. Und das ist immer wieder witzig zu sehen, wobei mein Sohn und ich immer sagen, ach, hätten wir nur ein Scheibchen von dem, was die Tochter so hat. Ich weiß noch nicht, ob das gut ist, was sie macht oder toll ist. Sie ist happy damit. Sie holt ihre Kontoauszüge ab, grinst, guckt meine Kontoauszüge an und sagt, Mutti, willst du was von mir haben? So, wo ich
Ich
dann
leihe
sage,
dir was gegen einen
genau, ich
Cent.
leide dir was. Also ich glaube, da kommt noch Spannendes auf uns zu. Sie ist 18 Jahre alt im ersten Lehrjahr und hat auf jeden Fall mehr Finanzkräftigkeit als meine Wenigkeit und geht sehr viel behutsamer mit allem um als der Sohn, der doch durch seine gute finanzielle Situation natürlich viel laxer mit allem umgeht, ne?
Ja,
Weil er
logisch.
sich's
Es verführt natürlich, wenn Geld immer kommt, verführt es
ja.
auch, Geld auszugeben.
Natürlich. Und das
Und
tut
was
er auch.
lernt sie, Ihre Tochter?
Den Beruf der Krankenschwester, den es eigentlich
Okay.
so nicht mehr gibt, aber das ist jetzt so eine kombinierte Ausbildung geworden durch Altenpflege und Krankenschwester und Kinderpflege. Das wird jetzt
Weil
zusammengefasst zu
ich
einem
hatte
Beruf.
jetzt eher einen finanziellen Beruf, im Kopf, also
Nein.
Steuerbüro, Bank oder sonst irgendwas, weil das wäre jetzt noch passender zu,
Nein, überhaupt nicht.
aber so einen sozialen Beruf, zu wählen, ist, Respekt. So.
Sozialberuf, wie gesagt, und hält ihr Geld, seitdem sie kleinstes Mädchen ist, immer beieinander.
Ja,
Es wurde immer gesammelt und gehortet.
ist ein
Also.
ganz schmaler Grat zwischen ich bin bescheiden, was sehr gut ist, oder ich bin auch geizig und auch mir selbst gegenüber. Also es gibt ja auch Leute, kann ich Ihre Tochter jetzt nicht einordnen, aber es gibt ja Leute, die sind so geizig sich selbst
Ja.
gegenüber, dass es auch mit einem Socken geht. Ne? Was brauche ich dann zwei?
Das haben
So.
wir, diese Angst habe ich natürlich auch gehabt, aber
Ja.
das kann ich definitiv erfreulicherweise verneinen. Das ist nicht der Fall. Also,
Okay.
sie fliegt jetzt das erste Mal am kommenden Wochenende mit Freundinnen nach Mallorca.
Schön.
Ihr erster eigener
Ja,
Urlaub.
ging ja
Das
auch
gönnt sie
nicht, ne?
sich auch, ne?
Bisher.
Also, genau,
Ja.
ging nicht. Also, sie gönnt sich schon mal was, aber eben bedacht, ne?
Ja.
Also, sie hat ihr ganzes Geld gesammelt, möchte sich gern ein Duschgel kaufen. In der Drogerie, da laufen wir eine halbe Stunde um das Duschgel rum, weil sie
Ja,
sich nicht
ja, ja,
entscheiden kann, welche Duftrichtung. Ich dann natürlich, Mensch, nimm doch einfach alle drei, wenn du dich nicht entscheiden kannst. Und letztendlich verlassen wir die Drogerie, weil sie dann draußen zu mir sagt, also nee, 4,59 € für ein Duschgel ist einfach nicht gerechtfertigt. Und dann gehen wir
So.
halt ohne. Dann,
Ja.
also das würde ich jetzt nicht als geizig bezeichnen. Sie ist halt
Nein, nein,
einfach
nein.
mit allem bedacht,
Bewusst,
ne? Ja.
bewusst.
Und sie hat halt ansonsten alles und muss, wie gesagt, nicht jetzt im Überfluss, so wie ihr Bruder, sich halt alles kauft, ne?
Jetzt gibt es hier in der Agentur bei uns seit 2015, so wie wir das eben rausgefunden haben, eine Autogrammkarte Ihres Sohnes.
Yes.
Steht für Dagmar drauf, mit Herz. Wer hat sie geschrieben?
Er selbst
Er
natürlich.
selbst?
Das macht er bis heute und lässt er sich auch nicht nehmen.
Okay.
Es gibt Künstler, die lassen den Namen und alles von ihren Managern oder von Personal schreiben. Das lässt der Sohn sich nicht nehmen. Das macht er heute noch.
Ja.
Es wird alles selbst per Hand geschrieben. Ist manchmal lästig für ihn und vor allen Dingen, wenn Mutti im Hintergrund steht, so sind noch so und so viele Autogramme zu schreiben, dann ist er natürlich manchmal auch genervt. wenn er dann schon mal nach Hause kommt, dass er dann auch noch Hausaufgaben machen muss.
Ja.
Aber das lässt er sich nicht nehmen und das finde ich auch sehr schön.
Ja. Und bis zum Umbau hier bei uns hing das wirklich immer da. Jetzt hat es gleich noch keinen Platz gefunden.
Aha.
Wir haben gestern eine Öffnung hier gefeiert. Also er hat leider noch nicht den Platz gefunden, den es braucht. Aber es war gestern die Frage, oh, Frau Stocker kommt, gibt's doch gar nicht. Jetzt ist die Arbeit, die hat nur noch mal einen Tag. Ne? Und aber dann hat sie gleich die Karte geholt. Und
Super.
ich fand ganz spannend auf dieser Karte, dass es ja ein Hintergrund ist, der nicht dörflich ist.
Ja.
Der ist ja wahrscheinlich bewusst so gewählt.
Auf jeden Fall. Zu Beginn dieser Karriere war es natürlich immer negativ, irgendwo ein Dorfkind zu sein.
Ja, ja.
Heute steht er über den Dingen und ist stolz darauf, ein Dorfkind zu sein.
Ja.
Der Sohn ist natürlich direkt nach der Schule in die Großstadt München gegangen. Wir kommen wirklich vom ganz kleinen behüteten Dorf.
Hier Nähe Eutin, ne? So
Genau, und
da.
das war natürlich jetzt für das Kind natürlich auch riesig, in der Großstadt zu sein, aufregend. Und das macht sich hier auch deutlich. Wenn Sie heute seine Autogrammkarten anschauen, dann werden die in Scharbeutz gemacht oder
Ja.
auf einer Wiese. Also heute weiß er natürlich, wie stolz er darauf sein kann, ein Dorfkind zu sein.
Ja.
Und damals aber zu dem Beginn, da musste man natürlich ein Stadtkind sein, in der Großstadt leben. Er hat dann auch diese Station durchlaufen, in München, Berlin, Köln. Er hat auch in den letzten Jahren überall gelebt, aber kommt jetzt back to the roots natürlich. Lässt sich jetzt hier auch in der Nähe von Eutin nieder und wird tatsächlich dort in 4 Wochen einziehen und weiß jetzt wieder das Landleben zu genießen und weiß auch, dass das keinen Wert hat zu sagen, man ist ein Großstadtkind.
Also
Also.
glaube ich, eine kleine Anekdote aus unserer Familie. Mein Bruder ist Mitte der 90er Jahre, hatte er die Schnauze voll von Deutschland, von dem, wie das hier so ist, ist Banker und ist mit der Commerzbank nach New York gegangen. Hat über 25 Jahre da gelebt, gearbeitet, hat dann irgendwann auch sein Banksein dagelassen, aber es war immer New York. Und natürlich fährt dann immer so der. Also früher hatten wir den reichen Onkel aus Amerika.
Ja.
Ich hatte meinen Bruder in New York, ne? So
Ja.
diese Geschichten. Und aber heute hat er auch gesagt, nein, 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 er wohnt heute in Santa Fe, New Mexico, relativ dörfliche Strukturen, hat das alles aufgegeben, weil ich glaube, die Werte sind andere geworden, also in der Gesellschaft und auch anderes. Und ich glaube halt auch, so wie mir das aufgefallen ist, 15 ist ja gefühlt auch für so einen jungen Mann eine Ewigkeit her,
Ja.
und ist auch viel passiert, aber da habe ich gedacht, oh, das ist jetzt heute eher so ein so ungewöhnliches.
Das ist
Also,
tatsächlich so.
Frau Schocker, vielen, vielen Dank
Sehr gern.
für diese großartigen Einblicke. Am Ende ist es immer so, dass Sie sich noch was von der Welt oder von den Zuhörern oder von für sich was wünschen dürfen. Was wäre dann nochmal so ein Wunsch ans Leben?
Ja, also der Wunsch ans Leben wäre tatsächlich, ich habe es ja schon in dem Gespräch gesagt, eigentlich habe ich dort meinen Wunsch ja schon geäußert, ich würde schon jedem Deutschen tatsächlich mal eine kurze Zeit meines bescheidenen Lebens in Polen wünschen. Einfach mal ein paar Wochen, Monate ohne diesen ganzen Saus und Braus, der uns umgibt, ohne Toilettenspülung, ohne Kaffee, ohne leckeres Essen tatsächlich zu verbringen, um mal wieder den richtigen Blick auf unser luxuriöses Leben zu haben und andere Dinge wertschätzen zu können als nur das Geld, der Beruf.
Da hätte ich
Ein Saus
spontan eine
und was.
Idee, so eine spontane Idee. Es ist wahrscheinlich blöd, aber das müssten wir irgendwie dokumentieren. Nun wollen Sie da nicht nochmal ein Jahr leben, das läutet mir ein. Aber da könnte man was draus machen, pressemäßig, als Text, als Video, als wie auch immer. Weil ich glaube, das sind Erfahrungen, die viele nicht machen, Gott sei Dank nicht machen, aber auch leider nicht machen. So, und ich glaube, wenn man das gemacht hat, ist man ein anderer Mensch. Ich bin ganz beeindruckt, wie Sie das geschildert haben. Aber ich denke auch, das braucht jetzt irgendwie einen Multiplikator, dass es noch mehr Menschen nicht erleben müssen, sondern erfahren dürfen.
Also der Sohn ist Botschafter der Kindernothilfe. Dem hätte ich das natürlich, also dem werde ich das irgendwann zukommen lassen, dass er das erleben muss, aus diesem Saus und Braus hinaus. Aber das durfte er schon. Der ist zum Beispiel auch nach Peru gefahren, hat dort in den ärmsten Teilen, war er dort unterstützend tätig, hat dort Wasser in die Berge geschleppt zu Familien, die in den Bergen leben, mit kranken Kindern. Und auch der hat dort ganz, ganz viel mitgenommen
Ja,
und
toll.
wieder Wertschätzung gelernt, ist zurückgekommen, natürlich in kleinem Rahmen, aber auch ihm hat das sehr, sehr gut getan, um die Dinge hier bei uns in unserem reichen Deutschland einfach anders anzusehen und anzuschauen.
Stocker, vielen, vielen Dank.
Sehr gern geschehen. Freue mich.